Amen.
Er erscheine deiner Gemeinde.
Amen.
Hören auf dieses Wort jetzt.
Amen.
Der Herr hat zu seiner Gemeinde eine sehr besondere Beziehung.
Yeah.
Ich habe das Mikrofon eingeschaltet. Wir können nicht lachen. Es ist eine Beziehung der Liebe.
War wohl doch nicht. So, nochmal. Der Herr hat eine Liebesbeziehung zu seiner Gemeinde. Ein Punkt, den wir wirklich sehen müssen. Es ist deshalb besonders, weil eigentlich das Verhältnis in unserer Vorstellung von Gott und Menschen ganz anders ist. Zumindest so, wie ich erzogen bin, wahrscheinlich auch ihr, wie ihr herangewachsen seid, was ihr erfahren habt, die Mentalität, die wir hier haben. Ein Gott eigentlich, der auf die Menschen schaut, guckt, was sie tun und je nachdem, was sie getan haben, sie später irgendeinmal beurteilen wird. Ein Gott, dem man dienen muss, dem man wohlgefällig leben muss. Aber unser Gott möchte eigentlich, oder nicht nur eigentlich, er möchte tatsächlich etwas ganz anderes haben. Er möchte ein Gegenüber haben. Er möchte jemanden haben, von dem er geliebt wird und den er liebt. Es ist eine Beziehung der Liebe. Ich lese nochmal Epheser 5, 25, ein ganz wichtiger Vers. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Er hat alles dafür gegeben, dass er dieses Gegenüber bekommen kann. Und das war in seinem Herzen von Anfang an. Wie Hans-Jürgen gestern gesagt hat, schon bevor die Welt überhaupt ins Dasein kam. Ich lese mal ein paar Verse aus Jesaja 53. Das sind eigentlich sehr bekannte Verse, die das Leiden des Herrn am Kreuz beschreiben. Jesaja 53, ich lese nur wenig, ich lese mal den Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, nämlich um unsretwillen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das ganze Kapitel ist sehr bedeutungsvoll, denn es beschreibt eigentlich alles ganz kurz und ganz prägnant, was der Herr getan hat. Er ist gekommen, er hat sich gegeben als Schuldopfer für uns. Und das endet in Vers 10 damit, dass er sagt, was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Ich weiß nicht, ob euch dieses Sätzchen am Ende schon mal aufgefallen ist. Wir lesen eigentlich gern dieses ganze Kapitel, besonders beim Brotbrechen manchmal, um zu sehen, wie der Herr gelitten hat für uns. Aber der Endpunkt davon ist, dass das, was dem Herrn wohlgefällt, durch seine Hand gelingen wird. Das zeigt, dass dieses Leiden des Herrn und unsere Wiederherstellung dadurch Teil eines größeren Planes ist, eines Vorsatzes ist. Dieses Wort sein, was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen, übersetzt Luther mit Plan. Sein Plan wird durch seine Hand gelingen. Du kannst es auch so oder so übersetzen. Es ist ein Wohlgefallen. Es ist ein Wunsch, der durch dieses Wohlgefallen entsteht, ein dringender, ein sehnlicher Wunsch. Ein Wunsch, der letztendlich in einem Plan mündet. Was muss ich tun, um das, was ich mir hier wünsche, auch zu erreichen? Ich lese nochmal Epheser 1, Vers 9. Indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hatte in sich selbst. Das ist zwar ein anderes Wort, das ist ja ein griechischer Urtext, das andere ist hebräisch, aber wir sehen, es ist ein Wohlgefallen hier. Es ist etwas, was dem Herrn, was Gott wohlgefallen hat, was er erreichen möchte. Ein Plan, ein Ziel, ein Vorhaben. Und das ist etwas, was wir wissen sollen und was wir wissen können. Mir ist es schon manchmal passiert, wenn ich mit jemandem gesprochen habe und habe dieses Wort in den Mund genommen, der Vorsatz Gottes. Kennst du den Vorsatz Gottes? Kommt die Frage zurück. Wie kannst du wissen, was Gott will? Wie kannst du von dem Vorsatz Gottes reden? Gott ist schon ein Geheimnis. Viele glauben gar nicht, dass es ihn gibt. Sagt der Psalmist, nur der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Es ist sehr geheimnisvoll, aber in diesem Gott ist ein Wohlgefallen, das zu einem Vorsatz geworden ist. Wie kannst du diesen Vorsatz kennen? Aber Gott möchte, dass wir diesen Vorsatz kennen. Paulus sagt, indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens. Es ist natürlich nicht so offensichtlich, es ist nicht so billig zu haben. Aber er möchte, dass wir es kennen. Indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen. Ich möchte, dass wir sehen, wie wichtig die Gemeinde für den Herrn ist. Die Gemeinde ist nicht nur eine Versammlung von Gläubigen. Das wäre viel, viel, viel zu wenig. Die Gemeinde ist auch keine Organisation. Jetzt sind wir gläubig, was machen wir? Wir kommen zusammen. Wir bestimmen einen, der ist unser Prediger. Wir bestimmen einen, das ist der Gemeindeleiter. Wir bestimmen ein paar, das sind die Diakone. Dann bestimmen wir noch Versammlungszeiten und mieten einen Raum und dann sind wir Gemeinde. Das hat mit Gemeinde herzlich wenig zu tun. Ich möchte nicht sagen gar nichts, aber sehr, sehr wenig. Es trifft nicht den Kern der Sache. Die Gemeinde ist das Gegenüber Gottes, das er liebt. Es ist eine Liebesbeziehung. Und für diese Gemeinde hat er sich hingegeben, um sie zu bekommen. Wenn wir das nicht sehen, wenn jemand von uns das nicht sieht, geh zum Herrn, lass es dir zeigen. Sage, Herr, ich möchte das erkennen, ich möchte das sehen. Ich möchte das Geheimnis deines Willens kennen. Ich möchte dein Wohlgefallen kennen. Nehmt die Verse, Epheser 1, Verse 3 bis 10 oder 11, 12 und betet sie. Unsere gute alte Tradition des Betenlesens, probiere sie mal wieder aus. Nimm die Verse und bete sie, laut, sprich sie, kannst du ja alleine machen, wenn du dich genierst. Irgendwo aber sprich sie, lies sie, gib sie zum Herrn, bete sie und du wirst sehen, was da drin steckt. Es ist unglaublich. Aber wir glauben, lob den Herrn. Der Herr liebt die Gemeinde und er hat alles für sie gegeben. Es ist die Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut. Es ist nicht wie die Liebe zu deinem Hobby oder sowas. Es ist die Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut. Das ist was sehr Besonderes. Ich lese mal hier auch Jesaja 62, Vers 5. Dort sagt er, wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Da geht es um das Land damals. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. In Jeremia 31 möchte ich noch lesen. Jeremia 31, 3 bis 4. Der Herr ist ihm von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Nur Vers 3. Es zeigt, wie der Herr die Gemeinde liebt, wie er ein Gegenüber haben möchte. Überhaupt, wenn wir die Bibel kennen, wissen wir von Anfang an, das war das Erste, als er Adam schuf und Eva zu ihm geführt hat. Er sagt zwar auch, er hat die Welt geliebt, dass wir nicht verloren gehen. Aber ich glaube, das ist eine andere Liebe. Das ist eine Liebe, die eher von, sagen wir mal, einem Mitleid getragen ist. Weil die Menschen, die nicht glauben, verloren gehen. Die Liebe zu seiner Braut der Gemeinde ist viel, viel, viel mehr. Etwas ganz anderes. Jetzt lese ich noch einen Vers aus Zacharia 2, Vers 12. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Ja. Nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Wir müssen wissen, der Herr lässt auch nicht alles mit seiner Gemeinde machen. Die Gemeinde ist etwas sehr Besonderes. Ich weiß es nicht und ich kann es nicht sagen, warum ich heute hier stehe. Ich weiß nicht, warum ich eines Tages die Gemeinde gesehen habe. Ich weiß es nicht. Lob den Herrn. Ich habe es gesehen. Irgendwie ist es passiert. Aber diesem, was ich gesehen habe, Geschwister, möchte ich auch treu sein. Und diese Gemeinde, die er sich auserwählt hat, ist etwas sehr Besonderes. Halte die Gemeinde nicht für etwas Gemeines, für etwas Gewöhnliches. Sie ist der Gegenstand ist schlecht, aber sein Gegenüber, das er liebt. Und sie ist sein Augapfel. Wir können mit ihr nicht umgehen wie mit irgendeinem Ding. Für sie hat er alles gegeben. In dem Zusammenhang möchte ich nochmal 1. Korinther 3, 17 lesen. Ich denke, ein paar Verse müsst ihr mitschreiben, wenn Sie wollen. Sie stehen nicht, wenn ihr sie lesen wollt, sie stehen nicht alle, glaube ich, im Outline. Dort spricht Paulus in Bezug auf die Gemeinde. Ich lese noch Vers 16 dazu. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. So in allem, wenn es um die Gemeinde geht, sollen wir dieses Bewusstsein haben, die Gemeinde ist etwas Besonderes in Gottes Augen. Wir neigen dazu, das zu sehen, was vor Augen ist. Und das sind meistens die Fehler der Geschwister, das, was uns nicht so gut gefällt. Aber in Gottes Augen ist die Gemeinde etwas ganz anderes. Und diese Sicht brauchen wir, Geschwister. Ich sage euch, es ist eine Zeit jetzt, wo wir wirklich zum Herrn gehen sollen und den Herrn fordern sollen, den Herrn bitten müssen, den Herrn beknien müssen. Zeige mir die Gemeinde, oder zeige mir die Gemeinde neu. Ich möchte wirklich sehen, was in deinem Herzen ist. Für diese Gemeinde hat er alles gegeben. Nicht der Hebräerbrief sagt sogar, um der vor ihm liegenden Freude, weil er wusste, dass durch seinen Tod und Auferstehung die Gemeinde hervorkommt. Um der vor ihm liegenden Freude willen ist er ans Kreuz gegangen, die Schande nicht geachtet. Weil er wusste, durch seinen Tod und seine Auferstehung kommt die Gemeinde hervor. Das war Teil seines Planes, seines Ratschlusses. Wo ist das in Apostelgeschichte 3? Spricht, ne, 2 ist es, 2, wo Petrus spricht. Und er spricht zu den Menschen um ihn herum. Er spricht vom Herrn und sagt, er ist erwiesen unter eurer Mitte. Und dann sagt er, diesen, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes ausgeliefert wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Es ist alles Teil dieses Planes, den er sich vorgenommen hat. Schon vor Grundlegung der Welt, um sein Ziel zu erreichen. Die Gemeinde. Nicht irgendeine Gemeinde. Ich spreche von der Gemeinde. Die Bibel spricht nicht Gemeinde da, Gemeinde dort, Gemeinde X, Gemeinde Y. Die Bibel kennt nur die Gemeinde und von der sprechen wir heute. Die Gemeinde, die sein Gegenüber ist, die er liebt. Herr Jesus Christus. Er ging ans Kreuz und durch Tod und Auferstehung kam die Gemeinde hervor. Auch das ist wichtig für uns zu sehen. Gemeinde ist nicht irgendetwas Organisiertes. Natürlich haben wir auch eine gewisse Organisation, sonst könnten wir gar keine Konferenz haben. Wir sind noch gebunden an Raum und Zeit. Wir sind gebunden ans Wetter und an so viele Dinge. So müssen wir ein paar Dinge organisieren. Aber das ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist das, was aus dem Herrn herauskommt. Ihr kennt die Geschichte von Adam, wie alles Mögliche zu ihm geführt wurde. Und er hat alles benannt. Eine unglaubliche Gedächtnisleistung. Aber das, was er wirklich wollte, war nicht dabei. Obwohl es so viel ist, ungeheuer viele Tiere. Wir denken vielleicht nur an Giraffen, Elefanten und Pferde und Affen, ich weiß nicht was. Aber es gibt ja unglaublich viele Tiere. Und er hat sie alle benannt. Aber das, was er wollte, das war nicht dabei. Und dann fiel er ja in einen Schlaf. Gott ließ ihn einschlafen. Das ist der Tod. Und hat ihm die Rippe entnommen. Als der Herr am Kreuz gestorben ist, wurde ihm das Bein nicht gebrochen. Das ist dieses ungebrochene Auferstehungsleben. Und ein Soldat hat seine Seite geöffnet. Johannes 19, Vers 34, und Blut und Wasser kam heraus. Damit baut der Herr heute die Gemeinde. Blut für die Erlösung, das Wasser des Lebens für uns, dass wir lebendig werden und er mit uns Gemeinde bauen kann. Dann sagte Adam, diesmal ist es Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Ja, ihr kennt die Geschichte. Nur was aus Christus herauskommt, ist Gemeinde. Der Aufbau der Gemeinde geht durch Tod und Auferstehung, geht durch das Leben, das Auferstehungsleben des Herrn. Nach dem müssen wir uns ausstrecken. Das ist eine Grundlage, das ist die Basis. Die Basis ist keine Organisation. Die Basis ist das Leben des Herrn in uns. Die Basis ist auch nicht das Bibelwissen, obwohl es gut ist, wenn wir einige Dinge kennen. Wenn wir von dem Aufbau der Gemeinde sprechen, dann müssen wir auch ein paar Dinge beachten. Ich habe hier geschrieben, von dem äußeren Rahmen und der inneren Wirklichkeit. Die innere Wirklichkeit, die ist entscheidend. Aber es gibt gewisse Rahmen, Randbedingungen, einen gewissen Rahmen, den der Herr tatsächlich vorgegeben hat. Ich habe hier geschrieben, ich hätte es vielleicht anders formulieren sollen, dieser Rahmen ist ein Schutz für uns. Damit meine ich einen Schutz sozusagen vor uns selber. Wir haben so viele Ideen, so viele Vorlieben, so viele Geschmäcker. Das alles hindert den Aufbau der Gemeinde. Dem Mose wurde auf dem Berg ein Bild gezeigt, ein Vorbild. Und genauso macht es eigentlich der Herr auch heute im Neuen Testament mit uns. Deswegen sagte ich vorher, das Ganze ist nicht so billig zu haben. Wir sollen schon die Schrift auch kennen. Viel einfacher wäre es gewesen, wenn er einen Katalog gegeben hätte mit 10 Punkten. Ich meine jetzt nicht das Gesetz von mir aus mit 50 Punkten. Das braucht ihr, das braucht ihr, das braucht ihr, das braucht ihr. Ihr macht es so, 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 so. Und dann ist alles gut. Aber der Herr möchte ja ein Gegenüber haben, voller Leben. Er möchte nicht Menschen haben, die unter dem Gesetz sind und versuchen, sich gesetzeskonform zu verhalten, sondern er möchte ein Gegenüber, eine Entsprechung. Und das geht nicht durch einen Regelkatalog. Wenn du jemanden heiratest, dann möchtest du nicht jemanden haben, der sich einem gewissen Regeln konform verhält und dann ist die Beziehung da. Das ist keine Beziehung. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Es gibt natürlich gewisse Regeln im Zusammenleben, sonst funktioniert es auch nicht. Aber der Herr möchte ein Gegenüber haben. Genauso wir Menschen, wir sind genauso gestrickt. Wir möchten ein Gegenüber haben, das mir entspricht, das mich versteht, mit dem ich reden kann. So, was der Herr möchte, ist auf jeden Fall, das sehen wir in Offenbarung 1,11, das möchte ich mal lesen, dass wir es gehört haben. Die Offenbarung, Kapitel 1, Vers 11. Dort bekommt Johannes gesagt, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Das ist ein wesentlicher Teil dieses Bildes, das wir sehen im Neuen Testament. Er soll es schicken, schreiben und schicken an 7 Gemeinden. Erwähnt sind hier aber 7 Ortschaften. Das müssen wir einfach beachten. Das letzte Gebet des Herrn, das er spricht in Johannes 17, ist ein Gebet um die Einheit. Dass sie alle eins seien. Das ist das letzte Gebet, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Wahrscheinlich wusste er, dass das eins der schwierigsten Punkte für uns überhaupt ist. Die Einheit zu halten. Aber es ist sein Plan. Und die Einheit ist für ihn wichtig. Er spricht immer wieder davon. Auch in Johannes 12, das wir so schätzen, der guten Hirten. Wenn wir es genau lesen, spricht er auch dort von der Einheit. Es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und er sagt, ich muss auch noch andere herbringen, die nicht aus diesem Pferch sind. Damit meint er das Gesetz. Dass es eine Herde wird und ein Hirte. Der Herr hat nicht dort eine Herde und hier eine Herde und da eine Herde und was weiß ich wo eine Herde. Es ist eine Herde. Fertig. Da wir aber nicht alle in Stuttgart wohnen können, sondern auch woanders wohnen, gibt es eine gewisse Trennung. Das ist der Ort. Das sind die 7 Städte in Offenbarung 1, Vers 11. Ich möchte den Vers aus 2. Mose nochmal lesen. 2. Mose 25, Vers 40 ist es. Dort sagt der Herr zu Mose, sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Dasselbe sagt er nochmal im selben Kapitel in Vers 9, in Kapitel 26, Vers 30, in Kapitel 27, Vers 8. Es wird mindestens 4-mal erwähnt. Mache alles genau so, wie ich es dir gezeigt habe. Genau so. Sieh zu, dass du alles nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das ist ein Prinzip, das wir sehen müssen. So ist der Herr. Er zeigt es uns. Und so sollen wir es machen. Und wenn der Herr es so vorgibt, Geschwister, dann funktioniert es auch. Ich habe gerade im Johannesevangelium gelesen, das ist eine sehr, eigentlich sehr bloßstellende Geschichte. Ganz kurz nur. Johannes 21, der Herr ist schon auferstanden, aber er ist gerade nicht da. Ein paar Apostel sind da zusammen, wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht und sagen, wir gehen fischen. Petrus sagt es zuerst, ich gehe fischen. Dann sagen sie zu ihm, okay, wir kommen mit. Sie waren Berufsfischer. Sie wussten genau, wann sie fischen müssen, wo sie fischen müssen, wie sie fischen müssen, um irgendetwas zu fangen. Ganz sicher. Sie haben die ganze Nacht, hier es gibt Parallelstellen, probiert und sie haben überhaupt nichts gefangen. Gar nichts. Sie haben sich abgemüht, aber nichts gefangen. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten jedoch nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kindlein, habt ihr etwas Fisch zu essen? Sehr bloßstellend, finde ich. Der Herr zeigt ihnen direkt, ihr schafft es nicht. Und dann sagt er, sie sollen wieder rauswerfen, werft das Netz zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Sie nun warfen es aus und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische. Jetzt kann man diskutieren natürlich, warum rechts, warum nicht links, ist ja fast, wir sind nur 2 Meter daneben und nur 1 Meter daneben, ist genauso gut, oder? Das sind die Diskussionen, die oft geführt werden, wenn wir über die Einheit sprechen. Wie soll denn das funktionieren? Das kann doch gar nicht gehen, es sind viel zu viele. Ich glaube, die Sorge brauchen wir uns nicht machen. Die Bibel spricht ohnehin von einem Rest. Es gibt immer Diskussionen, wenn du über die Einheit sprichst. Es gibt immer Diskussionen. Schon wenn, das könnt ihr selber lesen, Titus 1, Vers 5. Dort schreibt Paulus an Titus, dass er in jedem Ort Älteste einsetzen soll. Dort kommt wieder der Ort vor. In jedem Ort eine Ältestenschaft. Dann kriegst du sofort die Diskussion, ja, wie soll denn das funktionieren? Weiß ich auch nicht, aber wenn es der Herr sagt, funktioniert es. Das weiß ich. Geschwister, sein Wort funktioniert immer. Und wenn wir uns an sein Wort halten, wenn wir uns danach richten, ist auch er, der verantwortlich ist dafür. Und es wird funktionieren. Und es wird etwas herauskommen, von dem er zum Schluss sagt, diesmal ist es Bein von meinem Bein. Das ist das, was ich schon immer wollte. Alles andere ist vielleicht schön, ist vielleicht groß, ist vielleicht toll, aber es ist nicht das, was ich wollte. Natürlich müssen wir uns klar sein, nur zwanghaft, krampfhaft die Einheit zu halten, ohne die innere Wirklichkeit des Herrn zu haben, ist es auch nicht. Aber es hilft uns. Diese Dinge zu kennen, hilft uns in bestimmten Situationen. Uns geht es nicht immer gleich, wir sind nicht immer gleich, wenn ich es mal so sagen darf, wir sind nicht immer gleich drauf. Es gibt in jedem Leben Hochphasen, es gibt niedrige Phasen, wie im Psalm 23, manchmal ist alles gut, manchmal bist du im tiefen Tal, ist halt so. Aber achte darauf, dass du am Ende im Haus des Herrn bist. Und diese Dinge, die der Herr uns vorgegeben hat, sie bewahren uns. Deswegen habe ich gesagt, sie sind ein Schutz für uns. Manchmal fühle ich mich nicht mehr so wohl. Ich fühle die Liebe zu den Geschwistern nicht mehr so. Ich fühle das nicht mehr so. Das Gefühl ist mal so, ist mal anders. Es ist unzuverlässig, das Gefühl. Aber das Wort des Herrn ist zuverlässig. So, in den Momenten, wo ich etwas schwanke, ist es gut, sich zu erinnern, was der Herr gesagt hat. Diese Äußerlichkeiten machen natürlich die Gemeinde nicht aus. Wenn du über die Gemeinde mit jemandem sprichst oder sagst, komm und sieh, haben wir auch schon oft erlebt. Es kommt jemand, guckt, aha, Gemeindeversammlung ist so und so und so. Nach der Versammlung sprichst du mit ihm und einfach so gefragt, habt ihr Älteste? Okay. Habt ihr Diakone? Was, ihr habt keine Diakone? Das ist schon ein schlechter Punkt, ne? Dann, es gibt Schwestern, die haben keine Kopfbedeckung. Es gibt Schwestern, die sprechen in der Versammlung. Dann wird gefragt, wie tauft ihr, nach hinten oder nach vorn? Diese Dinge machen die Gemeinde nicht aus. Und sie sind auch subjektiv, das müssen wir wissen. Sie sind nicht objektiv. Objektiv ist nur das Wort. Natürlich werden sie irgendwo abgeleitet vom Wort, werden irgendwo mit dem Wort begründet, aber du findest garantiert einen Vers, der das Gegenteil wieder sagt. Wir brauchen den Herrn und die Beziehung zum Herrn. Herr Jesus Christus, wenn wir den Herrn kennen, uns nach seinem Leben ausstrecken, wird die Gemeinde aufgebaut. Der Leib wird zusammengefügt und aufgebaut. Ich lese nochmal den Vers, Epheser 2, ab Vers 20, erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. in welchem auch ihr zusammen aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und was wir vorhin gelesen haben, der Leib, die Gemeinde, der Leib wächst, das Wachstum Gottes. Nehmt euch diesen Vers mal vor, Kolosser 2, Vers 19, und betet ihn. Das ist eine ungeheuerliche, menschlich gesehen eine ungeheuerliche Aussage. Der Leib, die Gemeinde, wächst das Wachstum Gottes. Wenn Gott in uns wächst und wir aufgebaut werden, wächst Gott. Das ist die Aussage dieses Verses. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, die Bibel sagt es so. Gott wächst. Wenn der Leib wächst, das Wachstum Gottes. Und so kommt das Zeugnis hervor. Diese goldenen Leuchter, die wir in der Offenbarung sehen. An jedem Ort ein Leuchter, aus Gold, voll der Natur Gottes, leuchtet, scheint in dieser Finsternis. Er ist das Zeugnis und gefüllt mit dem Öl, mit dem Geist. Die Gemeinde muss voll des Geistes sein, Geschwister. Das ist Gemeinde, die Natur Gottes, der Ausdruck Gottes, gefüllt mit dem Geist und scheint, wie Paulus sagt es im Philipperbrief, glaube ich, dass wir das Wort des Lebens darstellen und wir scheinen als Lichter in der Welt. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Vorschriftenkatalog. Die Gemeinde ist der Ausdruck Gottes. Und die Gemeinde ist die Familie Gottes. Ich habe hier geschrieben, Epheser 2, 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Wir haben alle denselben Vater. Ein und denselben Vater. Und hier sagt Paulus, die Gemeinde ist der Haushalt Gottes. Das ist ein wunderbares Bild. Hier sind wir zu Hause. Hier sind wir unter Geschwistern. Nicht mehr Gäste, nicht mehr Fremde. Wir haben zwar Gäste hier, wir haben auch eine Gästeliste und Gäste dieses und das. Trotzdem, wenn ihr hier seid, bitte fühlt euch nicht als Gäste, sondern als Glieder des Haushaltes Gottes, zusammen mit uns in der Familie und schon gar nicht als Fremde, hoffe ich. Es ist manchmal nicht so einfach, ein Gast zu sein, aber es ist so einfach, in die Familie zu kommen. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt für mich, der Haushalt Gottes, die Familie Gottes. Das heißt, wir kümmern uns auch umeinander, wir versorgen uns. Hier sind wir Haushalter, wir sorgen für Speise, wir nähren und pflegen, wir kümmern uns umeinander, auch äußerlich durchaus. Alles, was die Schrift uns zeigt im Neuen Testament, das ganze Bild meine ich. Auch wenn jemand Bedarf hat, ich meine alles, nicht nur das Geistliche, auch das Äußere. Dieses Gemeindeleben, in dem wir heute sind, ist zumindest für mich in meiner Erfahrung die beste Voraussetzung und die beste Umgebung, das Ziel zu erreichen. Ich möchte nicht sagen, es ist eine Garantie, aber es ist die beste Voraussetzung. So, bleibe im Gemeindeleben. Geh nicht hinaus. Es ist, da draußen ist unwirtlich. Ein schlechtes Klima für das Wachstum. Aber im Haus Gottes haben wir alles, was wir brauchen. Auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen. Das spielt keine Rolle. Unser Gefühl ist nicht maßgebend. Das Gefühl ist unbeständig. Und so in der Gemeinde jagen wir dem Ziel entgegen. Ich habe diesen Vers genommen, weil er sehr aktiv ist. Wir jagen dem Ziel entgegen. Er sagt nicht, wir schlendern dem Ziel entgegen. Wir jagen dem Ziel entgegen. Es ist kein Spaziergang, das Ziel zu erreichen. Denn es gibt auch jemanden, der uns davon abhalten will. Das sollen wir auch nie vergessen. Besonders wenn uns Zweifel kommen, wenn wir uns unwohl fühlen. Denke dran, hier ist einer, der irgendwas irgendwie gegen den Aufbau der Gemeinde tun will. Es gibt viele Beschreibungen, was wir sind im Neuen Testament. Wir sind Bauern, Ackerbauern, der Ackermann, sagt Paulus, oder ein Soldat, einer, der kämpft. Oder in Lukas 12 sehen wir die guten Haushalter, der Speise zubereitet und austeilt. Das sind alles Aktivitäten, die wir im Haus tun sollen und tun müssen. Sie bringen den Aufbau hervor letztendlich, indem wir aktiv sind. Das größte Problem für alle Christen ist, passiv zu werden. Irgendwann mal gewöhnst du dich an alles. Irgendwann tritt eine Art Abstumpfung ein. Ich meine das jetzt nicht unbedingt negativ, aber es fehlt so irgendwann mal so ein bisschen der Elan, ja. Wir müssen sehen, dass wir aktiv bleiben, aktiv im Geist bleiben. Und auch aktiv bleiben, das gehört dazu, zur Aktivität im Geist, dass wir uns um das Wort kümmern. Ich möchte nochmal den Vers im Hebräer 2 lesen, 2 Vers 1. Darum sollen wir desto mehr auf das Gehörte achten, damit wir nicht daran vorbeitreiben. Ist vielleicht gar kein so wichtiger Vers, aber wenn du nichts tust, das ist wie einer, der auf einem See in einem Schlauchboot liegt, nichts macht und irgendwann mal guckst du wieder über den Rand und denkst, huch, wo bin ich denn? Das ist eine meiner Erfahrungen, die ich mal tatsächlich gemacht habe. Ich bin da in eine kleine Strömung reingekommen und hatte sehr, sehr viel Mühe, wieder zurückzukommen, weil ich dann dagegen anrudern musste. Und das passiert uns geistlich aber auch. Pass auf, dass du nicht vorbeitreibst, indem du auf das Gehörte achtest. Wir haben hier eine Konferenz. Heute und im Frühjahr wieder. Nächsten Dezember wahrscheinlich wieder. Aber das Gehörte, was wir hören, auf das sollen wir achten. Nehmt es mit, verarbeitet es, geht weiter damit. Ich habe das gestern gesagt und durchaus nicht negativ gemeint, aber es soll unser Bewusstsein ein bisschen schärfen. Wir haben hier keine Hausversammlung, Geschwister. Wir haben eine Konferenz. Wir nennen es auch extra so. So, wir wollen etwas tiefer in das Wort gehen, die Zeit nützen, im Geist aktiv zu werden, wenn wir es noch nicht sind, und im Geist aktiv zu bleiben. Wir haben eine Konferenz, kümmert euch um das Wort, geht ins Wort hinein, betet. Nehmt das Wort und betet. Und wenn ihr etwas hört und es nicht versteht oder nicht seht, dann nimm das Wort und geht zum Herrn damit. Und sage, Herr, was soll das? Ich möchte es auch sehen. Zeig es mir. Das Christenleben ist eine aktive Beziehung mit dem Herrn. Wenn wir diese Beziehung nicht haben, nicht pflegen, aktiv halten, wird es einschlafen. Und die Gefahr ist groß, dass wir am Ziel vorbeitreiben. du musst wirklich nichts tun, um das Ziel zu verfehlen. Das geschieht von ganz allein. Ich möchte es noch kurz darauf eingehen, ich habe es auch in der Gliederung als letzten Punkt. Der Herr hat auch eine Belohnung ausgesetzt für die, die sich ihm geben in seinem Vorsatz. Das ist ein bisschen schwierig zu formulieren, gebe ich zu. Es geht hier um die Überwinder. Ich möchte nicht sagen, dass wir, wenn wir hier sind, eine Garantie haben, Überwinder zu werden. Genauso wenig möchte ich sagen, dass jemand, der nicht hier ist, kein Überwinder werden kann. Das muss der Herr beurteilen. Aber wir möchten doch das Ziel erreichen und auch die Belohnung erhalten. So wie Paulus, er war sich gewiss. Er sagte, fortan liegt mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit, die Krone der Gerechtigkeit. Es gibt eine Belohnung. Das sehen wir in der Schrift und das sollen wir durchaus auch wissen und beachten. Wir haben nicht die Zeit, um auf alles einzugehen, aber es geht hier um das tausendjährige Reich und das Herrschen mit dem Herrn. Wie ich durch das tausendjährige Reich durchgehe. Wenn jemand gerettet ist, dann ist er gerettet und kann die Errettung nicht verlieren. Und er wird in Ewigkeit dabei sein, im neuen Jerusalem. Gar kein Thema. So zeigt es uns die Schrift und so wird es kommen. Aber es gibt eine Zeit noch davor, das ist das tausendjährige Reich. Und wie wir dieses Reich erleben, das hängt davon ab, was wir heute tun. Hier ist nochmal Offenbarung. Offenbarung 22, Vers 12. Sagt der Herr, siehe, ich komme schnell und mein Lohn ist bei mir, um jedem zu geben, wie sein Werk ist. So, das sollen wir durchaus beachten. Dieses Thema der Belohnung gibt es in der Schrift. Es ist da. Es soll uns helfen, uns immer wieder auszurichten. Vielleicht sagt sich jemand von euch oder ist er zu bescheiden und sagt, oh, Belohnung, ich möchte gern freiwillig laufen. Das ist gut, das ist löblich. Aber wenn es manchmal ein bisschen stottert, der Motor, dann ist es auch gut, auf die Belohnung zu schauen. Das hilft vielleicht wieder, die Richtung zu kriegen, die richtige Richtung. Sogar von Mose hieß es, er sah hin auf die Belohnung. Erinnert ihr euch? Hebräer 11, Mose sah hin auf die Belohnung. Es ist kein Fehler, das ab und zu tun. Und letztendlich, ganz praktisch, ist es gut, sein ganzes Leben darauf auszurichten. Wenn uns der Herr seinen Vorsatz zeigt, wenn du seinen Vorsatz erkannt hast, dann mache seinen Vorsatz zu deinem Vorsatz. Mache seinen Plan zu deinem Plan. Dann wirst du das Ziel erreichen. Was wir nicht tun sollen, ist auf uns selber schauen und gucken, wie weit bin ich denn gelaufen, laufe ich gut, laufe ich nicht gut. Das ist eh manchmal schwer zu beurteilen. Und heute war es wieder, der Tag war heute wieder gar nichts, ich werde das Ziel nie erreichen. So sollen wir gar nicht denken. Ja? Ihr kennt die Geschichte von Josua und Kaleb. Sie sollten das gute Land erforschen. Also nach der 2 Jahre Wüstenwanderung sind sie reingegangen, um zu sehen. Wie das aussieht da drin. Und alle, die zurückgekommen sind, haben gesagt, wir sahen dort die Riesen. Was sagen sie noch? Kennt ihr die Stelle? Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, glaube ich. Gell? Das heißt, sie haben auf sich geguckt eigentlich. Wie sehe ich aus vor diesen? Nur Josua und Kaleb hat gesagt, die sind wie Brot in unserem Magen. Komm, wir gehen rein. Wir sollen nicht auf uns selber schauen. Schaue nicht auf dich, auf deinen Zustand. Schaue auf den Herrn. Pflege die Beziehung zu ihm. Und folge ihm. Und dann nochmal, ich möchte es nochmal aufgreifen. Mache seinen Vorsatz zu deinem Vorsatz. Das ist der Vers 1. Korinther 10, 23. Ist es? Ja. Dort sagt Paulus, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Ganz wichtig in meinen Augen. Wir haben keine Vorschriften. Tue das, mache das. Ich gebe dir keine Vorschrift, du musst jetzt ein Jahr frei nehmen und nur noch Bibel lesen, dann bist du geistlich. Oder irgend sowas gibt es nicht bei uns. Es gibt keine Verhaltensvorschriften, es gibt keine Kleidervorschriften. Alles ist erlaubt. Das ist natürlich etwas sehr weit gespannt. Sünde meine ich jetzt nicht, definitiv nicht. Aber unser tägliches Leben, du kannst eigentlich machen, was du willst. Das ist deine Entscheidung. Und es ist auch deine Verantwortung. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. So ist manchmal ganz gut zu fragen, ist es nützlich? Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. So frage, wenn du eine Entscheidung treffen willst, baut es auf? Oder reißt es nieder? Und dann noch 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist das Entscheidende für unseren Umgang mit der Welt, würde ich sagen. Lass dich von nichts beherrschen, außer vom Herrn. Lass dich von nichts beherrschen. Die Menschen in der Welt, die den Herrn nicht haben, könnt ihr ganz leicht beobachten, sie sind beherrscht von vielen Dingen. Ich möchte es gar nicht aufzählen, es kommt immer ein falscher Eindruck rüber, aber lass dich nur vom Herrn beherrschen. Geh zum Herrn. Sei nicht abhängig von irgendetwas anderem. Als Mose zum Pharao ging, hatte er einen Stab, gell? Manche von euch oder hoffentlich alle kennen die Geschichte. Und er hat den Stab hingeworfen und sie wurde zur Schlange. Das, worauf er sich gestützt hat, was seine Stütze war, war in Wirklichkeit eine Schlange. Was hat er gemacht? Wer weiß es? Er hat sie gepackt, aber am Schwanz, ganz wichtig. Er hat es sozusagen herumgedreht. Und das ist das, was wir auch tun sollen in unserem Umgang mit der Welt. Paulus sagt, benütze die Welt, als würdest du sie nicht benutzen. Es gibt Dinge, die brauchen wir. Wir brauchen Arbeit, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen so viele Dinge, davon sind wir halt abhängig. Aber lass dich davon nicht beherrschen. Lass dich davon nicht beherrschen. Das sind so ein paar einfache praktische Dinge, die wir im Gemeindeleben leicht beherzigen können. Wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Wo ziehe ich hin? Welchen Beruf mache ich? Was mache ich mit meiner Zeit? Frage dich, baut es auf? Ist es nützlich? Gibt es Dinge, die mich beherrschen, von denen ich abhängig bin, die aber nicht gut sind? Und zum Schluss, ganz praktisch, gib dich hin im Gemeindeleben. Das lesen wir noch zum Schluss Römer. Ja, ist schon spät. Römer 12. Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So, wenn du im Gemeindeleben bist, sei vernünftig. Sei vernünftig und gib deinen Leib. Wir brauchen das. Es gibt viele Dinge zu tun und gemeinsam zu dienen ist ein Vorrecht für uns. Gemeinsam in seinem Haus, in seinem Haushalt, in der Familie zu dienen. So kommt das Wachstum Gottes und der Aufbau der Gemeinde hervor. Viele einzelne Christen allein nützen dem Herrn nicht so viel. Aber wir kommen zusammen in seinem Haus, pflegen die Beziehung zu ihm aktiv, eine Liebesbeziehung zum Herrn. Und der Aufbau kommt hervor. Wir werden das Ziel erreichen. Ich bin da zuversichtlich. Wenn wir sein Wort kennen und sein Wort beherzigen, werden wir das Ziel erreichen. Lob den Herrn.